Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext, das habt ihr gesehen, der umfasst 8 Kapitel. Es sind nicht die Verse 21 bis 28 und der Hinweis auf das Kapitel wurde übersehen, sondern es sind die 8 Kapitel 21 bis 28. Und wir haben also vorher in den 20 Kapiteln, die wir aus der Apostelgeschichte gehört haben, da konnte man den Eindruck gewinnen, wenn man treu seinen Dienst tut für Gott, dann hat man durchaus die Dinge in der Hand. Paulus insbesondere, wenn wir seine Missionsreisen betrachten, was wir zuletzt getan haben, Paulus insbesondere hat einige Widerstände zu überwinden, einige heftige Widerstände. Wir haben es eben auch noch mal in der Lesung gehört, was ihm alles passiert ist. Aber am Ende siegt er eigentlich immer, das Evangelium wird weiter verbreitet, er ist in Freiheit und soweit ist eigentlich alles gut. Aber wenn wir uns jetzt die nächsten Kapitel ansehen, 21 bis 28, und schlagt ruhig eure Bibel dazu auf, wir werden jetzt natürlich nicht den Predigttext lesen, aber der Predigttext ist geprägt von Verteidigungsreden, die Paulus hat, weil er immer wieder angeklagt wird. Er wird im Kapitel 21, kommt er nach Jerusalem und dort wird er gleich festgenommen. Und danach ist er fortlaufend inhaftiert. Das heißt, Paulus rutscht aus der Rolle des aktiven Missionars, der seine Reiseroute in Kleinasien und auch in Palästina bestimmen kann. Er rutscht in die Abhängigkeit von Gerichtsbarkeiten, er rutscht in die Abhängigkeit von Herrschern, die scheinbar über seine Zukunft und sein Leben bestimmen können. Diese Veränderung, die ist, wenn ihr mal das in 1 durchlest, ist es sehr spürbar. Gestern hat mir noch jemand erzählt, dass er gerade die letzten Kapitel der Apostelgeschichte nie so gern gelesen hätte, weil vorher war das irgendwie so, man hat das Gefühl, es ist irgendwie so eine Siegesgeschichte und dann wird er festgenommen und dann geht es nur noch darum, er wird angeklagt, er wird zu Unrecht angeklagt, er muss sich verteidigen, er ist eigentlich unschuldig, selbst das wird attestiert, aber er bleibt im Gefängnis. Er bleibt immer wieder gefangen. Und habe ich jetzt diese Predigt auch überschrieben mit Leiden im Dienst. Und das teilt sich in die Gliederungspunkte auf. Paulus im Leiden, sein Verhalten im Leiden oder das Verhalten grundsätzlich im Leiden und Gottes Wirken durch Leiden. Im ersten Predigtpunkt werden wir im Grunde durch diese 8 Kapitel durchgehen und insofern nehmt eure Bibel, lest mit. Ich werde auch immer wieder Zitate bringen, aber es würde den Umfang eindeutig sprengen, wenn wir es komplett durchlesen. Aber damit wir alle den gleichen Stand haben, ist es gut, wir gehen die ganze Geschichte einmal durch. Also, Paulus ist am Ende seiner dritten Missionsreise, das hatten wir beim letzten Mal, als Stefan darüber gepredigt hat, verabschiedet er sich noch von den Ältesten in Ephesus und er ist auf der Reise nach Jerusalem und er fuhr dann übers Mittelmeer an Rhodos und Zypern vorbei, auf See, vorbei bis nach Tyros in Syrien und in Syrien blieb die Gruppe dann 7 Tage und die Jünger dort er blieb da 7 Tage und die Jünger dort in Vers 4, sie sagten dann dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, das ist jetzt ein bisschen abgekürzt. Jedenfalls geben sie ihm eigentlich den Hinweis, geh da lieber nicht hin, denn wird es dir nicht gut gehen. Die Reise ging dann per Schiff von Tyros nach Ptolemäus und von dort zu Fuß nach Caesarea und sie gingen in das Haus des Philippus, der einer von den 7 Diakonen war, die Apostel anfangs in Jerusalem berufen hatten. Also den hatte es eben mittlerweile nach Caesarea verschlagen. Und der Philippus, der hatte 4 Töchter und die konnten alle weissagen. Das heißt, sie hatten, sie konnten eben sehen, wie Gott, oder ihnen wurde eröffnet, zum Beispiel wie was Paulus in Jerusalem geschehen wird. Und genauso kam dann noch ein Prophet dazu, ein Agabus aus Judäa. und der hat genau das Gleiche gesehen. Also unabhängig voneinander hatten sie die Weissagung bekommen, dass Paulus in Jerusalem in die Gefangenschaft der Römer kommen würde. Und so rieten sie dem Paulus von der Reise ab. Doch tatsächlich hatte ja Paulus gerade im 20. Kapitel von Christus selbst den Auftrag zur Reise nach Jerusalem bekommen. In Kapitel 20, Vers 22, 23. Da wurde ihm eröffnet durch den Heiligen Geist, dass er nach Jerusalem gehen soll, aber dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten. Und deshalb antwortete er auf die Weissagung: Was tut ihr da? In Vers 13. Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. In Jerusalem also angekommen, besucht Paulus sofort die Gemeinde. Der Gemeindeleiter dort, das war Jakobus. Und die Gemeinde ist dort stark gewachsen. Und es wird Paulus allerdings gesagt, dass eben aus seinen Reisen einige Gerüchte nach Jerusalem gekommen sind, die sich um seine Lehre ranken. So hatte man gehört, dass Paulus den Abfall von Mose lehrt. Man hatte gehört, dass Christen ihre Kinder nicht beschneiden sollten. Und man hatte eben auch gehört, dass er sich von den jüdischen Gebräuchen abgewandt hat. Und viele der gläubig gewordenen Juden in Jerusalem, die waren dadurch verunsichert. Und deshalb sollte Paulus zu ihnen sprechen. Aber um irgendwo zu zeigen, er hat mit der jüdischen Tradition nicht komplett gebrochen, sondern er sagte, es ist nicht alles falsch, was wir hier gemacht haben, oder was vorher gelehrt wurde, hat er den Auftrag gekriegt, 4 Männer zu versorgen, die ein Gelübde abgegeben hatten. Und deshalb sollte er diese Männer jetzt noch eine Woche lang begleiten und dann mit diesen Männern eben im Tempel Opfer bringen. Bezüglich der gläubig gewordenen Heiden gab es im Grunde kein Problem. Da hatte man ja im Apostelkonzil die Dinge geklärt. Und das war dann auch so anerkannt. Es ging jetzt wirklich um die Judenchristen. So, dann geht Paulus jetzt also in den Tempel. Er ist da sogar dann einige Tage, also nach einer Woche, als der Opferdienst beendet war. Da kamen Männer aus Ephesus, die auch in dem Tempel waren. Und die sind auf Paulus aufmerksam geworden. Und in Ephesus Da waren die Juden, haben Paulus schon verfolgt. Und jetzt war ein großes Fest in Jerusalem und viele oder einige von diesen Männern, die in Ephesus in die jüdische Gemeinde gingen, nicht in die christliche, sondern in die jüdische, die haben dann Paulus erkannt und die haben gesagt, boah, den haben wir schon in Ephesus verfolgt und jetzt ist er hier und jetzt wird er hier wahrscheinlich auch alles durcheinander bringen. Und sie hetzten die Menge gegen Paulus auf. Die Vorwürfe waren, dass Paulus gegen das Gesetz lehrt und dass er einen Griechen, den er dabei hatte, einen Griechen aus Ephesus, dass er den mit in den Tempel geführt hat. Die Volksmenge, die wollte Paulus töten und sie schleppte ihn aus dem Tempel raus, weil im Tempel konnten sie das ja nicht machen. Und die Römer bemerkten den Aufruhr und sie verhafteten Paulus, legten ihn in Ketten und fragten, was er verbrochen hätte. Und die aufgeregte Volksmenge schrie durcheinander, sodass keine konkrete Anklage deutlich wurde. Und Paulus bat darum, zu dem aufgebrachten Volk zu sprechen. Und der zuständige Oberst, der erlaubte dies auch. Also spricht, Kapitel 22 sind wir jetzt, spricht Paulus zu dem jüdischen Volk. Und Paulus sprach zum Volk und erzählte seine Geschichte, dass er Schüler des Gamaliels war, dass er der strengsten Glaubensrichtung der Juden angehört hatte und dass er selbst die Christen anfänglich verfolgt hat. Und er schilderte dann eben auch sein Bekehrungserlebnis vor Damaskus und dass er dem Herrn selbst den Auftrag zur Heidenmission, von dem Herrn selbst den Auftrag zur Heidenmission bekommen hat. Und in Vers 21 heißt es, und er sprach zu mir, also Christus, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Doch das war jetzt für die aufgebrachte Menge, Volksmenge, dann der Auslöser zu einem weiteren Aufruhr. Vers 22. Sie hörten ihn aber bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Und um diesen Tumult zu beenden, hat dann der Oberst Lysius, so hieß er, den Paulus zurückgeholt in die Kaserne. Und er wollte jetzt durch Folter, das heißt durch Auspeitschen, herausbekommen, warum die Menge so in Aufruhr war. Das war damals das probate Mittel. Man hätte ihn sicher auch erstmal einfach so fragen können, was haben sie denn? Aber er hat gesagt, nee, dann lügt er mich sowieso nur an, also foltern wir ihn erstmal. Aber diese Peitschenhiebe, die man dann bekam, daran konnte man dann auch sehr schnell sterben. Also das war schon sehr grausam. Und bevor er angefangen hat, also es war schon alles vorbereitet, da hat Paulus gesagt: Mein lieber Oberst, ich bin römischer Staatsbürger. Ich habe römisches Bürgerrecht. Und das war so eine Art Zauberwort. Dann ließ dieser Oberst Lysius und die ganzen Soldaten ließen ihn sofort los, weil es gab im Grunde nichts Schlimmeres für diese Soldaten oder für diese Behörden, wenn sie einen römischen Bürger, wenn sie ihm Gewalt angetan haben, ohne ihm vorher einen Prozess unterzogen zu haben. Also ohne Urteil durften römische Bürger nicht gefoltert werden. Und im Grunde machte er sich schon dadurch strafbar, dass er Paulus überhaupt Ketten angelegt hatte. Insofern ging es jetzt also doch ein bisschen anders, um also herauszufinden, was war denn jetzt, was hatte Paulus denn nun angestellt, dass alle so aufgeregt waren, ließ der Oberst am nächsten Tag den Hohen Rat von Jerusalem kommen und stellte Paulus vor sie. Kapitel 23. Paulus ist vom Hohen Rat und der Hohe Rat, der kam mit einiger Wut auf Paulus, sodass im Verlauf kein faires Verhör zu erwarten war. Und zum Hohen Rat gehörten sowohl die Pharisäer als auch die Sadduzäer. Und so nutzte Paulus die Glaubensunterschiede der beiden Gruppen für seine Argumentation. In Vers 6: Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber das sagte, in Vers 7, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Erneut entstand ein großer Aufruhr und der Oberst Lysius, der musste seine Truppen einsetzen, um Paulus vor den aufgebrachten Juden zu retten und führte ihn wieder in die Kaserne. Und in Vers 11, aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach: Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Paulus bekam also von Christus selbst den Auftrag und die Zusage, dass er in Rom das Evangelium verkünden werde. Momentan war er noch in Jerusalem im Gewahrsam der römischen Besatzungsmacht, doch hatte er jetzt die Gewissheit, dass er Jerusalem lebend verlassen würde und nach Rom reisen könnte. In Kapitel 23, Vers 12, da lesen wir von einem Mordanschlag, den die Juden dann planten. Also die hatten ja nicht aufgegeben. Sie hatten den Paulus ja nun schon mehrfach in den Händen gehabt, aber die römische Staatsmacht war in den Situationen einfach immer zu mächtig gewesen. Und deshalb schmiedeten die Juden den nächsten Plan, Paulus zu töten. Es gaben 40 Männer, gaben ein Gelübde ab, und wollten Paulus mit der Bitte um ein weiteres Verhör aus der Kaserne locken und dann in einem Hinterhalt töten. Irgendwie hat das der Sohn von Paulus Schwester erfahren und konnte es in der Kaserne dem Oberst melden. Und daraufhin wurde Paulus in der gleichen Nacht nach Caesarea gebracht. Der Oberst hatte, weil Paulus römischer Staatsbürger war, natürlich ein hohes Interesse, dass er unversehrt bleibt. Und so lesen wir in 23, Vers 23, und er ließ zwei Hauptleute zu sich rufen und sprach: Haltet 200 Soldaten bereit, dass sie nach Caesarea ziehen, dazu 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Auch soll man Tiere bereitstellen, damit sie Paulus draufsetzen und ihn sicher zu dem Statthalter Felix bringen. Das heißt, Paulus hat eine richtige Streitmacht als Schutzgarde bekommen, damit er aus Jerusalem rausgebracht werden kann. Und er durfte sogar reiten. Üblicherweise mussten die Gefangenen vermutlich laufen. Den hat man also nicht so einen Service angeboten, aber Paulus durfte auch noch reiten. Der Oberst Lysias ging also kein Risiko ein, sondern er verschaffte eben Paulus ein besonders sicheres Geleit. Und für Paulus war das eine echte Lebensversicherung. Denn hätte der Oberst ihn einfach so in die Freiheit entlassen, dann wären die Juden mit Sicherheit über ihn hergefallen und hätten vermutlich erfolgreich versucht, ihn zu töten. Doch so kam Paulus sicher in Caesarea an und der Statthalter Felix erhielt einen erläuternden Brief vom Oberst Lysias und eine Einschätzung der Rechtslage. 23, Vers 29. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt wurde, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die Tod oder Gefangenschaft verdiente. Weil Paulus aber römischer Staatsbürger war, konnte er auch nicht in die jüdische Gerichtsbarkeit überführt werden. Und Felix ließ dann eben auch den Hohen Rat für die Verhandlung kommen. Die mussten also nach Caesarea reisen. Vers 35, ich will dich verhören, wenn deine Ankläger auch eingetroffen sind. Und er befahl ihn, im Prätorium des Herodes zu bewachen. Und jetzt wird Paulus vor dem Statthalter Felix angeklagt. Nach 5 Tagen kam dann also der Hohe Rat und dann hatten sie auch noch einen Rechtsanwalt dabei, den Tertullus. Und der führte das Wort mit einigen falschen Aussagen. Da sagt er, Vers 24, Vers 5, wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Er versuchte sogar, den Tempel zu entheiligen, doch wir ergriffen ihn und wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Aber Lysias, der Befehlshaber, kam dazu und entriss ihn mit großer Gewalt unseren Händen. Zweifellos hatte Paulus die Juden nirgendwo zu einem Aufruhr aufgerufen und den Tempel in Jerusalem nicht entheiligt. Und letztlich wurde Paulus durch das Eingreifen von Oberst Lysias vor der Lynchjustiz der Juden bewahrt. Und so setzt Paulus zu seiner Verteidigungsrede an, in 24, Vers 10. In seiner Verteidigungsrede widersprach Paulus der Anklage in allen Punkten und wies auf seine vorbildlichen Absichten hin. Vers 17, er wäre nämlich gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Deshalb ist er nach Jerusalem gekommen. Und außerdem wies er darauf hin, dass die Juden aus Ephesus, die ihn letztlich verklagt haben, dass die gar nicht da wären. Und dann nannte er noch einen theologischen Grund, den Felix dann nicht mehr nachvollziehen konnte. Nämlich 21b, wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute von euch gerichtet. Und so befand Felix dann in Vers 22, als Felix dies hörte, verwies er sie auf eine spätere Zeit, da er über den Weg recht genau Bescheid wusste und sprach, wenn Lysias, der Befehlshaber, herabkommt, will ich eure Sache untersuchen. Und er befahl dem Hauptmann, Paulus in Gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu gewähren und auch keinem der Seinen zu verbieten, ihm Dienste zu leisten oder zu ihm zu kommen. In 24, Vers 24 lesen wir etwas über das Gespräch des Apostels mit Felix und Drusilla. Das ist die jüdische Frau von Felix. Felix hatte eine jüdische Frau und er suchte immer wieder das Gespräch mit Paulus, der ihm das Evangelium verkündete und von Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und zukünftigem Gericht erzählte. Felix beeindruckte die Rede des Paulus und fürchtete sich durchaus, da er in vielerlei Hinsicht in Sünden lebte. Das heißt, Felix ist immer wieder zu ihm hingegangen, hat sich immer wieder das Evangelium angehört, aber es hat auch an ihm gearbeitet. Er hat gesehen, mit meinem Leben ist eigentlich etwas nicht in Ordnung. Insofern fürchtete er sich eigentlich vor den Konsequenzen, hat sich aber nicht dazu durchringen können, die wirklich Konsequenzen zu ziehen und sein Leben zu ändern. Denn er war auch gleichzeitig von Geldgier getrieben und hoffte, dass Paulus sich vielleicht aus dem Gefängnis freikaufen würde. 2 Jahre ließ der Felix den Paulus eingesperrt, ohne dass ein Grund nach römischem Recht vorlag. Und als Felix abgerufen wurde, da ließ er Paulus ebenfalls inhaftiert. Er hätte ihn dann ja zum Schluss wenigstens freilassen können, aber er wollte den Juden einen Gefallen tun und ließ ihn eingesperrt. In Kapitel 25 kommt dann der neue Statthalter, Festus. Nach Felix kam mit Festus ein neuer Statthalter, der dann schon nach 3 Tagen nach Jerusalem gegangen ist, weil Jerusalem war die wichtigste Stadt in diesem Regierungsbezirk, in der Region. Und der Hohepriester, der kam umgehend auf Paulus zu sprechen und sagte: Felix, du hast einen Gefangenen, den Paulus, und der müsste eigentlich nochmal zu einer Verhandlung nach Jerusalem kommen. Der Plan, Paulus bei der Überführung zu töten, war also immer noch nicht ad acta gelegt. Und Festus ging dann aber auch nicht darauf ein, sondern er sagte umgehend: wir können eine Verhandlung in Caesarea machen. Und in dieser Verhandlung kamen dann wieder die haltlosen Anklagen. Und Paulus sagte, weder in Vers 25, Vers 8, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas verbrochen. Doch wollte auch Festus den Juden einen Gefallen tun und Paulus dann trotzdem nach Jerusalem überführen, um ihn dort in einer Verhandlung zu richten. Und Paulus wusste, dass es dort zu keiner fairen Verhandlung kommen konnte und oder kommen würde. Und der Attentatsplan war ja auch noch, hatte er auch noch im Kopf. Und deshalb in 25, Vers 10 sprach Paulus: Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers. Dort muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du selbst sehr wohl weißt. Denn wenn ich im Unrecht bin und etwas begangen habe, was den Tod verdient, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber ihre Anklagen nichtig sind, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Und da besprach sich Festus mit seinem Rat und antwortete: Du hast dich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Insofern waren die Juden jetzt quasi raus, die Verhandlung in Jerusalem war vom Tisch und Paulus sollte nach Rom überführt werden. Doch als sich Festus überlegt, wenn ich ihn nach Rom schicke und der Kaiser soll es verhandeln, dann muss ich irgendwie auch einen Grund mitgeben. Ich muss ja letztlich auch noch sagen, in welcher Sache er denn eigentlich verhandeln soll. Und er hatte ja noch keinen plausiblen Grund gefunden. Und so besprach er sich dann mit dem amtierenden König der Juden, König Agrippa. Der kam zu Festus und machte dort seinen Antrittsbesuch. Und Festus berichtete von der Verhandlung vor dem Hohen Rat, um den König Agrippa einzuführen, was denn bis jetzt alles passiert war. 25, Vers 17. Als sie nun hier zusammengekommen waren, setzte ich mich ohne irgendeinen Aufschub am folgenden Tag auf den Richterstuhl, ließ den Mann vorführen. Und als nun die Kläger auftraten, brachten sie über ihn gar keine Klage wegen Sachen vor, die ich vermutet hatte, sondern sie hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen und einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Und danach war die Einschätzung von Felix: Weil ich aber feststellte, dass er nichts getan hat, was den Tod verdient, und er selbst sich auf den Kaiser berufen hat, so habe ich beschlossen, ihn abzusenden. Und diesen Besuch von Agrippa, den wollte Festus jetzt nutzen, um vielleicht doch einen Klagegrund zu finden, den er Paulus nach Rom mitgeben könnte. Und der König Agrippa, der war sehr interessiert, sich den Gefangenen und seine Ausführungen anzuhören. Und in Kapitel 26, da verantwortet sich Paulus vor Agrippa. Das ist dann eine Verteidigungsrede, der dann in dieser Apostelgeschichten-Predigtreihe noch eine eigene Predigt gegeben wird. Also im Anschluss an diese Predigt gibt es dann noch 2 Predigten in der Apostelgeschichte und die eine geht über Kapitel 26. Aber um des Zusammenhangs willen will ich es hier kurz zusammenfassen. Also, wie schon gegenüber dem Hohen Rat, begann Paulus mit seiner Ausbildung als Gelehrter der Pharisäer, schilderte erneut seine Bekehrung vor Damaskus, bei der er dem auferstandenen Jesus Christus persönlich begegnet ist, und dabei verkündete er das Evangelium. Und Festus, der Statthalter, schien nicht viel davon verstanden zu haben, Doch Agrippa schon, denn er sagte in Vers 28, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Und danach verließen alle den Raum und in Vers 32, da sagte Agrippa zu Festus, man könnte diesen Mann freilassen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. So war dann also die Überfahrt oder die Überführung nach Rom beschlossen, auch wenn Festus immer noch keinen richtigen Anklagegrund formulieren konnte. Die Überführung folgte dann mit einer langen Seereise in Kapitel 27, aber es war mittlerweile schon recht spät im Jahr und die See wurde zunehmend unruhiger. Ab 27, Vers 14 lesen wir von dem Sturm. Der Hauptmann, der den Paulus überführen sollte nach Rom, der wollte eben nicht in dem Hafen überwintern, in dem sie gerade waren, sondern wollte noch zu einem nächsten Hafen. Und auf der Fahrt zu dem nächsten Hafen sind sie halt in einen Herbststurm im Mittelmeer geraten, einen mehrwöchigen Sturm. Und Paulus war dann auch bei der schweren See voller Vertrauen, dass er Rom erreichen würde, denn er hatte die Zusage von Christus, das hatten wir gehört, er hatte die Zusage bekommen, dass er dort das Evangelium verkünden würde. Also würde er auch dort ankommen. Und er hält dann noch eine zusätzliche Offenbarung in 27, Vers 23. In dieser Nacht trat der Engel zu mir, ein Engel Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Und er sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Das heißt, er konnte dann der Crew auch sagen, Freunde, das hier wird ein ganz übler Sturm, das Schiff wird vermutlich untergehen, aber wir werden alle überleben. In 27, Vers 39 gerät das Schiff dann auch in Seenot und erleidet Schiffbruch. Und man war dann aber so nah an der Insel Melite, dass die gesamte Besatzung sich auf diese Insel retten konnte. 3 Monate blieben sie auf der Insel. Wundersam überlebte Paulus einen Schlangenbiss gleich zu Anfang. Danach waren ihm die Bewohner der Insel sehr zugetan und er wurde zu einem der Vermögenden dort geführt, hat den Vater oder den Schwiegervater von diesen Vermögenden geheilt und dann kamen auch noch viele andere, die dann ihre Kranken gebracht haben, die er dann auch geheilt hat. Er hatte also auch dort einen sehr, sehr wirkungsvollen Dienst und ich bin sicher, er hat sich dort nicht nur als Arzt betätigt, sondern er hat auch das Evangelium verkündet. Sie wurden dann, als sie abgereist sind, reich beschenkt und dann ging die Reise weiter nach Rom. Und in 28, Vers 11, da sehen wir dann, dass er in Rom angekommen ist und der Leibwache von Cäsar übergeben wird. Und Paulus musste dann nicht ins Gefängnis, sondern er durfte sich eine Wohnung mieten, durfte da wohnen, hatte also eine Art Hausarrest und hatte 24 Stunden am Tag einen Bewacher an seiner Seite. Die waren vermutlich aneinander gekettet. Diese Bewacher haben sich sicher auch mal abgewechselt, aber Paulus lebte in einer gewissen Freiheit und hatte die Möglichkeit, in Rom das Evangelium zu verkünden. Die Juden von Rom kamen zu ihm, sie hatten jetzt aus Jerusalem noch nichts gehört, was jetzt in Jerusalem den Aufruhr verursacht hat. Und sie unterhielten sich und einige glaubten dem, was Paulus gesagt hat und andere taten das nicht. Aber die Gemeinde in Rom wurde eben durch die Anwesenheit von Paulus ganz sicher gestärkt. Und in 28, Vers 30, in den letzten Versen, da lesen wir, Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündete das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Damit endet jetzt die Apostelgeschichte. Wie es mit Paulus weitergeht, erfahren wir hier nicht. Es wird vermutet, dass Paulus nochmal freigekommen ist, später nochmals nach Rom kam und dann etwa 64 nach Christus von Nero hingerichtet wurde. Aber damit wollen wir uns heute nicht befassen, sondern wir schauen jetzt unter dem Aspekt des Leidens im Dienst diese Kapitel mit dem zweiten Predigtpunkt an, nämlich Verhalten im Leiden, also in der Darstellung der Geschichte haben wir gesehen, dass Paulus sehr viele Dinge widerfahren sind, die für ihn persönlich mit großem Leid verbunden waren. Paulus tritt auch die Reise nach Jerusalem schon in dem Bewusstsein an, dass er dort in Ketten liegen wird und dass er da in Ketten gelegt wird. Und Gott hat es ihm offenbart und befreundete Christen haben es ihm auch immer wieder offenbart, nach Offenbarungen, die sie selbst empfangen hatten. Und die Freunde, die leiten daraus ab, dass er besser nicht dorthin geht. Aber Paulus sieht den Auftrag, den der Herr ihm gegeben hat, nämlich nach Jerusalem zu gehen. Und für seinen Dienst nimmt Paulus Leiden in Kauf, so wie er es auch den Korinthern geschrieben hat. Und wir haben es heute in der Lesung gehört, welchen Gefahren Paulus begegnet ist. Und das waren alles, das, was wir da gehört haben im 2. Korintherbrief, das waren alles Sachen, die hatte er schon erlebt, bevor er jetzt nach Jerusalem gekommen ist. Also, wenn wir da lesen, dreimal Schiffbruch, dann haben wir heute von dem vierten Schiffbruch gehört. Also, Paulus war, wenn wir so wollen, ein erfahrener Seefahrer und er wusste auch, was alles schiefgehen kann. Er hat schon wirklich sehr viele Dinge erlebt. Und Christus sagt in Matthäus 16, Vers 24, wenn mir jemand nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Bei dem, was Paulus in Jerusalem passiert ist, da finden wir auch sehr viele Parallelen zum Leiden von Christus. Zum einen sind beide nach Jerusalem gegangen und sie wussten, dass sie dort leiden werden. Dann wurde Paulus im Tempel beschuldigt, gegen das Gesetz und gegen den Tempel zu lehren. Und genauso Jesus, dem ebenfalls vorgeworfen wurde, gegen den Tempel zu predigen und diesen überflüssig zu machen. Drittens wurde Paulus geschlagen von denen, die ihn angeklagt haben. Und genauso war es auch Jesus passiert. Und viertens, obwohl die Juden Paulus angeklagt hatten, wurde er nach römischem Recht und römischer Gerichtsbarkeit verklagt. Sowohl Paulus als auch Jesus standen vor dem Gericht der Pharisäer als auch der Römer. Und an beiden konnte die römische Gerichtsbarkeit nichts Beurteilungswürdiges finden. Das Volk schrie über beide: weg mit ihm. Und Paulus wurde angeklagt, Heiden in den Tempel zu bringen, und Jesus wurde dafür angeklagt, mit Sündern und Zöllnern und Heiden zu essen. Aber bei allen diesen Parallelen muss uns eben auch klar sein, dass die Leiden und Opfer des Paulus für unsere Erlösung nichts nützen. Nur Christi Leiden wird uns für die Vergebung unserer Schuld zugerechnet. Es ist, also wenn wir jetzt so viel über Paulus hören, wir dürfen nicht vergessen, es ist Christus, der für unsere Schuld gestorben ist. Paulus ist nicht für unsere Schuld gestorben, aber Christus ist für unsere Schuld gestorben und deshalb haben wir Hoffnung über die Zeit hier hinaus. Aber Paulus ist uns ein Vorbild, dass wenn wir Christus gehorchen, dann werden wir an einigen Stellen in unserem Leben auch leiden, und zwar, weil wir ihm gehorchen. Manchmal werden wir leiden, weil wir die Wahrheit sagen, weil wir jemanden in Liebe beistehen, wird das zu einem Verlust führen. Weil wir Christus gehorchen, anstatt auf unser eigenes Wohl zu achten. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und das gilt auch in Ländern wie Deutschland. Hier herrscht zwar Religionsfreiheit, und die Art der Verfolgung, die wir hier erleiden müssen, ist sicher eine ganz andere als in muslimischen Ländern oder in anderen diktatorischen Ländern. Doch wenn wir hier unseren Glauben bekennen, dann werden wir auch ganz schnell Opfer von Vorurteilen und müssen Beleidigungen oder sogar Angriffe ertragen. Und so kann es auch schon unseren Kindern gehen, wenn sie sich in der Schule im Biologieunterricht hinstellen und die Schöpfungslehre vertreten und die Evolutionstheorie in Frage stellen. Dann müssen sie damit rechnen, dass sie von dem Lehrer verlacht werden und entsprechend von den Klassenkameraden auch. und ob sie dieses Risiko eingehen wollen. Das überlegen die sich vorher. Also es passiert auch uns, dass wir dadurch, dass wir uns zu Christus bekennen, in unserem Ruf, in unserem sozialen Stand runtergestuft werden. Aber Lukas berichtet nicht so ausführlich über die Leiden des Paulus, um zu zeigen, wie außergewöhnlich Paulus in der Nachfolge war, sondern eigentlich, wie gewöhnlich diese Art der Nachfolge ist. In Matthäus 10, Vers 22 und 24, da steht sinngemäß: Die Menschen werden euch meinetwegen hassen, sagt Christus. Und ein Schüler kann nicht über seinem Meister stehen. Wir dürfen uns nicht einbilden, wenn wir als Christ durch die Welt gehen, dass uns alle Menschen toll finden, weil wir Christ sind und weil wir an Christus glauben. Paulus ist allein in Jerusalem in kurzer Zeit 4-mal in Todesgefahren geraten. In 21, Vers 32, im Tempel von Jerusalem, 22, Vers 23, Folter im Gefängnis, 23, Vers 10, Anhörung vor dem Hohen Rat in Jerusalem und 23, Vers 23, geplantes Attentat bei der Überführung von Paulus. Eigentlich müssten also Paulus' Gefühle in diesen Situationen von Angst und Wut getrieben worden sein. Doch tatsächlich bittet er darum, zu diesen Menschen sprechen zu dürfen und nennt die, die ihn töten wollten, sogar Brüder und spricht zu ihnen ruhig und respektvoll. Paulus nutzt jede Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden. Vor der Menge in Jerusalem, die wollten ihn gerade lynchen. Und dann sagt er zu dem Oberst: Warte, Oberst, darf ich noch mal zu denen sprechen? Und dann sagt er: Liebe Brüder und Väter. Und dann, dann predigt er ihnen das Evangelium. Und wir, oder eben auch vor dem Hohen Rat beim Verhör. Da ist ja die Szene tatsächlich so, dass die reinkommen und dann der Hohepriester etwas gegen ihn sagt. Paulus sagt etwas dagegen und dann kriegt er sofort Schläge ins Gesicht. Und im Anschluss ist es trotzdem so, dass er in aller Ruhe und Bestimmtheit das Evangelium verkündet. Er wartet nicht auf die Einladung zu verkünden, sondern er verkündigt auch ungefragt. Er nutzt die Gelegenheit der großen Zuhörerschaft. Aber lasst uns mal überlegen, ob wir mit unserem, wie wir unser Zeugnis geben, Christ zu sein. Lasst uns mal überlegen, ob wir nicht vielleicht auch ein bisschen aufdringlicher sein können mit der frohen Botschaft. Lasst uns mal überlegen, ob wir uns vielleicht doch manchmal des Evangeliums schämen. Oder ob wir nicht einfach bekennen sollten, was Christus getan hat. Was Christus für jeden Einzelnen von uns getan hat. Jetzt bei Paulus war es so, dass er mit jedem entgangenen Todesanschlag konnte er das Evangelium in der römischen Welt immer weiter verbreiten und die Menschen, denen er das Evangelium verkündet hat, die wurden immer bedeutender. Angefangen mit dem Claudius Lysius, dem Oberst der Garnison in Jerusalem, dann der Hohe Rat der Juden in Jerusalem, dann Felix, ein römischer Statthalter, dann Festus, ein anderer römischer Statthalter, dann sogar der König Agrippa in Israel und am Ende der Kaiser in Rom. Paulus nimmt aber die Kraft für diese Verkündigung nicht aus seinem Selbstvertrauen heraus, sondern aus seinem Verhältnis zu Gott. Es ist nicht das gute Gewissen vor sich selbst, sondern vor Gott. Und das schreibt er in 1. Korinther 4, So soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. So hat Paulus also bis dahin seinen Dienst treu erfüllt und sieht auch, dass die Prophetie, die er in Kapitel 20 empfangen hat, erfüllt ist. Paulus ist in Jerusalem und er liegt in Ketten. Da hat Christus Wort gehalten. Aber er wird über diese Lage nicht überrascht gewesen sein. Nachdem diese Weissagung in Erfüllung gegangen ist, bekommt er jetzt eine neue Weissagung, nämlich in 23 Vers 11 folgende Zusicherung. Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Zweifellos gibt es kein Versprechen, dass Paulus das in Freiheit tun darf, sondern nur, dass er nach Rom kommt, um das Evangelium zu verkünden. Paulus ist ein neues Ziel gesteckt. Wir sehen auch in anderer Hinsicht, wie Paulus mit dem Leiden und den Gefahren umgeht, die ihm widerfahren. Er nimmt die Situationen, wie sie sind, und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie sehr sich Paulus auch als guter Staatsbürger zeigt und er die Obrigkeiten anerkennt und sich an Gesetze und Regeln hält. Er akzeptiert die Reinigungsriten der Juden. Er akzeptiert, dass kein Nichtjude in den Tempel darf. Er akzeptiert römische Staatsgewalt und Gerichtsbarkeit. Er begegnet den Herrschenden, Juden und Römern, mit gebührlichem Respekt. Er beruft sich auf den Kaiser und nutzt dabei die juristischen Spielräume und zeigt sich als vorbildlicher Gefangener und auch Untertan. Paulus akzeptiert die gültigen Rechtsverhältnisse und rebelliert nicht gegen Obrigkeiten oder Gesetzgebungen und hintergeht sie auch nicht. Er ruft auch nicht zu einem Aufstand auf. Er hätte ja, wo er ungerecht im Gefängnis war, hätte er sicher mit denen, die ihn unterstützt haben, versuchen können, irgendwie einen Ausbruchversuch oder so etwas. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, okay, ich bin jetzt hier eingesperrt und ich nehme es so, wie es kommt. Aber er akzeptiert auch keine unfairen Behandlungen, sondern er setzt sich dagegen zur Wehr. Wie gesagt, schöpft er seine Rechtsmittel aus. Er beruft sich auf sein römisches Bürgerrecht, als ihm Folter mit möglicher Todesfolge angedroht wird. Er beruft sich auf Cäsar, nachdem Festus ihm eine weitere Verhandlung vor dem obersten Rat der Juden in Jerusalem vorschlägt. Wir sind also als Christen in einem gerechten Rechtssystem, sind wir nicht ausgeliefert, sondern wir können uns in diesem System bewegen und mit diesem Rechtssystem auch für unsere eigenen Rechte kämpfen. Christen müssen sich nicht alles gefallen lassen, sondern sie können sehr wohl im Rahmen dieser Möglichkeiten gegen Unrecht angehen. Aber jetzt schauen wir noch einen anderen Aspekt der Leiden an, die Paulus erfahren hat, nämlich den dritten Predigtpunkt, Gottes Wirken durch dieses Leiden. Paulus musste also in Jerusalem einiges durchmachen und danach bekam er Gelegenheiten, das Evangelium in einer Form zu verkünden, die sonst wohl kaum möglich gewesen wäre. Also wenn wir jetzt nochmal an den Gedanken vom Anfang zurückkommen, dass wir sagen, so vorher war in den ersten 20 Kapiteln war irgendwie die Apostelgeschichte eine Geschichte von Reisenden, die das Evangelium verkünden und gewisse Freiheiten hatten und jetzt ist Paulus in Gefangenschaft in diesen 8 Kapiteln. Aber was passiert in dieser Gefangenschaft? Er verschmort ja nicht im Kerker, auch wenn er eine ganze Weile dort ist. Aber er hat immer andere Leute, denen er das Evangelium verkünden kann. Und er kommt an Stellen ran, also an Leute ran, die ihm sonst nie zugehört hätten. Er kommt an die herrschenden Mächte der damaligen Zeit und kann ihnen das Evangelium verkünden. Aber damit es so weit kommt, war eine Kette von zusammenhängenden Ereignissen nötig. Und die beginnt im 21. Kapitel, 21, Vers 26. Paulus versucht, das Vertrauen der jüdischen Christen zu gewinnen, indem er 4 Männer bei ihren Reinigungsriten begleitet. Ansonsten hätte er nicht gut öffentlich in den Tempel gehen können, weil ihm sogar die Judenchristen gegen ihn aufgelehnt hätten. 21 Vers 27, zufällig sind Leute aus Ephesus da, die den Paulus verklagen und einen Aufruhr anzetteln. Die ansässigen Juden in Jerusalem, die hätten ihn vielleicht gar nicht erkannt und wären gar nicht auf die Idee gekommen. 21 Vers 31, die Nachricht des Aufruhrs erreicht die römische Garnison, die deshalb ausrückt und Paulus das Leben rettet. Die Römer retten den christlichen Missionar. 23 Vers 16, Die Nachricht, dass 40 Männer ein Attentat auf Paulus planen, erreicht den Neffen von Paulus Schwester. Wie das wohl möglich ist, weil da war ja nur ganz wenig Zeit dazwischen. Aber sofort hat der das spitz gekriegt, konnte zur Garnison laufen und seine Nachricht wurde direkt durchgetragen. Und Paulus wurde in die regionale Hauptstadt der Römer verlegt. Aber ohne diesen Attentatsplan wäre das gar nicht geschehen. Sondern der Kommandant der Garnison hätte Paulus vielleicht freigelassen, da er gar keine Schuld an ihm finden konnte. 23, Vers 23. Paulus kommt aus dem Gewahrsam des fairen und ihm zugeneigten Garnisonskommandanten Claudius Lydias raus, dem es wichtig ist, dass Paulus ein gerechtes Verfahren bekommt. Und 24, Vers 27, er fällt in die Hände des skrupellosen und unfairen Statthalters Felix, der Paulus einfach für 2 Jahre im Gefängnis belässt, ohne sich um das Verfahren zu kümmern. Felix übergibt Paulus an Festus und als es zum Statthalterwechsel für die Region kommt, da übergibt er ihn und dadurch gerät Festus in eine politische Zwangslage, denn er erfährt den politischen Druck, den die Juden wegen Paulus ausüben und im Konflikt mit den Regeln der römischen Gerichtsbarkeit. Also für ihn ist es jetzt ganz schwer, das wirklich zu beurteilen. Kann ich ihn als nach römischem Recht verurteilen? Irgendwie nicht. Kann ich ihn den Juden übergeben? Kann ich ihn einfach den Juden entziehen? Dann sind die mir auch böse und mit denen muss ich noch lange zusammenarbeiten. Und zufällig kommt dann der König Agrippa auf einen Besuch vorbei und dadurch erhält Paulus noch die Möglichkeit zur Verkündigung des Evangeliums gegenüber einem der mächtigsten der damaligen Zeit. Bemerkenswert ist im Grunde, wenn Claudius Lysias, der Garnisonskommandant, wenn der ungerecht gewesen wäre oder wenn Felix gerecht gewesen wäre, dann hätte Paulus vermutlich nicht die Gelegenheit bekommen, gegenüber den Herrschern der damaligen Zeit das Evangelium zu verkünden. Denn ein ungerechter Oberst Lysias hätte Paulus den Juden überlassen und gesagt, was geht mich das an, regelt das unter euch. Aber er hatte, das war eben einer, der wollte sozusagen der Gerechtigkeit auf den Grund gehen. Und ein gerechter Statthalter Felix, der konnte nichts an Paulus finden. Der hätte ihn einfach freilassen können. Hat er aber auch nicht gemacht. Und so sind die meisten der aufgezählten Ereignisse, die würden wir als böse, als teuflische Taten bezeichnen. Die Juden aus Ephesus, die Attentäter, die Korruption des Felix, der ein Bestechungsgeld von Paulus erwartete, oder auch die Feigheit des Festus. Sie waren eigentlich schlecht für Paulus, mit Blick auf seine Freiheit und seine Absicht, das Evangelium zu verkünden. Aber Gott hat all diese Dinge für seine Pläne verwendet. Und so wurden sie eigentlich zum Segen für Paulus und zum Segen für die Menschen, denen er das Evangelium verkünden durfte, die sonst eben nie seine Botschaft gehört hätten. Und diese Ereignisse, die wir gehört haben, die waren im Grunde auch für Paulus persönlich schlecht, denn sie waren schmerzvoll, sie waren vielleicht auch traumatisch. Er wurde von den Juden beinahe zu Tode geprügelt. Er war fortlaufend in Todesgefahr. Er musste sich fortwährend böse und unfaire und falsche Anschuldigungen anhören. Und er musste seinen extrem lebhaften Geist zügeln und Jahre im Gefängnis mit wenig bis gar keinen Wirkungskreis akzeptieren. Doch war Paulus diesen Preis für die Möglichkeit zu bezahlen, er war dazu bereit, damit er das Evangelium in Kreisen verkünden konnte, zu denen er sonst niemals Zutritt gehabt hat. Paulus hat nicht darüber geklagt, dass ihm das so passiert ist. Es wird überdeutlich, dass Gott hier im Leiden von Paulus wirkt und alles, was geschieht, sich Gottes Plan unterordnen muss. Gott führt die Geschehnisse und so geht die Verkündigung des Evangeliums aus jedem Leid des Paulus gestärkt hervor. Es ist also weiterhin eine Siegesgeschichte, die wir hier lesen. Und was bedeutet das für uns? Erstens, wenn wir unsere eigenen moralischen Verfehlungen ansehen und die sich andere Menschen uns gegenüber erlauben, dann dürfen wir wissen, dass uns Gott nicht überfordert. Und der uns nicht zur Sünde versucht. Jakobus 1, Vers 13, da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das können wir auch, wenn wir gucken, was Paulus alles passiert ist. Da können wir das eben auch sehen. Paulus wurde auch nicht überfordert von Gott. Ihm sind so viele schwierige Sachen passiert, aber Gott hat ihm auch die Kraft geschenkt, es auszuhalten. Auch Widerwärtigkeiten in unserem Leben können zu Gottes Plan gehören und zu einem guten Ende führen. Als Beispiel denken wir an die Josefsgeschichte aus dem Alten Testament, die wir jetzt auch gerade im Bibelkreis durchgehen. Jetzt auch nächsten Mittwoch wieder. Und zum Ende der Geschichte sagt Josef Folgendes in 1. Mose 50, Vers 20. Sagt er zu seinen Brüdern, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Und so kann es auch in unserem Leben passieren. Und geschehen Dinge, wo wir sagen, das möchte ich eigentlich nicht, dass mir das geschieht. Wir können aber dann im Nachhinein oft sagen, es hat sich sehr gut daraus entwickelt. Und es hätte sich nicht so entwickelt, wenn es alles seinen Trott weitergelaufen wäre. Wir sind also vielleicht an persönliche Grenzen gestoßen. Aber wenn wir unseren Weg mit Gott gehen, dann wird er uns auch an diesen persönlichen Grenzen führen. Und zweitens, in unserem Leben werden uns schmerzhafte Dinge passieren, wir werden in schwierige Situationen kommen. Aber eben, wir wollen diese im Lichte von Jakobus 1, Vers 13 und 1. Mose 50, Vers 20, so wie wir es gerade gelesen haben, sehen. Und auch in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was nicht bedeutet, dass wir sie einfach passiv ertragen, ohne dagegen zu kämpfen. Wenn uns etwas Böses passiert, heißt es nicht, dass wir uns sofort geschlagen geben müssen. Sondern wir sind immer noch verantwortlich, in unserem Leben zu agieren. Aber Gott gibt uns Rahmenbedingungen, mit denen wir agieren dürfen. Wir dürfen also, wir haben es bei Paulus gesehen, er hat seine Rechtsmittel ausgeschöpft. Auch das gehört zu Gottes Plan, dass wir immer noch in unserem Leben aktiv sind. Wir sollen also nicht erstarren. Wir sollen auch nicht bitter werden. Paulus ist nicht bitter geworden zu denen, die ihn verfolgt haben, die ihn malträtiert haben. Sondern wir dürfen in der Versicherung leben, dass Gott uns nicht überfordern wird und dass er jeder Schwierigkeit in unserem Leben einen Sinn geben kann. Und die Schwierigkeiten, die der Teufel uns in den Weg stellt, die können nicht größer sein als die Gnade und Bewahrung des allmächtigen Gottes. Denn Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, damit er, der ohne Sünde war, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und durch ihn sind wir vor dem Vater gerechtfertigt. Christus hat gezeigt, was Leiden im Dienst bedeutet. Und er hat auch gezeigt, was Liebe zum Vater und zu seinen Kindern heißt. In Christus erkennen wir auch, was Gottes Wirken durch Leiden bedeutet. Und oft vergessen wir zu bedenken, wie viel Gnade wir erfahren haben und die Dinge nicht so schlecht gelaufen sind, wie sie hätten laufen können. Jetzt komme ich zum Schluss und fasse noch einmal ganz kurz zusammen. In den letzten Kapiteln der Apostelgeschichte sehen wir, wie Paulus in Jerusalem gefangen genommen wird, mehrfach knapp dem Tod entgeht und in mehreren Verhandlungen das Evangelium verkünden und seine Unschuld beweisen darf. Eigentlich ist es für Paulus eine einzige Leidensgeschichte. Doch sein Verhalten ist so, dass er eben nicht über diese Situation klagt, sondern dass er die Gelegenheiten, die sich daraus entwickeln, die sich durch seine missliche Lage ergeben, dass er sie nutzt, um das Evangelium zu verkünden. Er sieht sich im Dienst des Herrn, der sein eigenes Leben für ihn gegeben hat. Und für diesen Herrn setzt Paulus sich ein. Paulus nimmt sich nicht wichtig, sondern seine Aufgabe, die nimmt er wichtig, dass er im Glauben übernommen hat. Er gibt ein Zeugnis für Christus und wird durch Christus in seinem Dienst gestärkt. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass Paulus alle Rechtsmittel ausnutzt, die ihm zur Verfügung stehen, um seine Lage zu verbessern. Paulus war in allem Leid treu zu den Regeln, die die Obrigkeit gesetzt hat. Und hat diese Regeln dann natürlich auch für sich eingesetzt, sofern es möglich war. Und als drittes haben wir Gottes Wirken durch Leiden gesehen. Gott arbeitet auf seine Weise an der Verbreitung des Evangeliums, an dem Ausbau seines Königreiches. Und er arbeitet daran, trotz oder auch manchmal wegen unserer Schwächen und Niederlagen. Gott steuert die Geschichte durch, wir haben es gesehen, durch scheinbare Zufälle. Trotz des Verhaltens seiner Feinde und der Sünden und Schwächen seiner Leute und auch durch Schwierigkeiten und Leiden seiner besten Diener. Gott schickt Paulus nach Rom und öffnet ihm auf dem Weg dorthin Türen zum Predigen des Evangeliums an den besten strategischen Plätzen, und er macht dies durch Gefangenschaft, Gefahr und Leiden für Paulus. Für uns bedeutet das, dass wir nicht enttäuscht sein müssen, wenn sich unser Leben im Dienst nicht so gestaltet, wie wir uns das vorstellen. Unser Leben im Dienst bedeutet nicht, dass wir im vollzeitigen Dienst stehen im Reich Gottes, sondern es betrifft unser tägliches Leben. Jeder Christ hat ein Leben im Dienst. Wenn wir sagen, dass wir zu Christus gehören und er unser Herr ist, dann sind wir in seinem Dienst bei allem, was wir tun. Auch in unserem Leben wird uns Leiden begegnen. Und wir müssen nicht annehmen, dass Gott seine Leute immer in guten sozialen und wirtschaftlichen Umständen leben lässt. Gibt es aus unserer Sicht Umwege in unserem Leben? So können wir dabei vielleicht bessere Zeugen für Christus sein, als wenn unser Leben immer in geraden und unauffälligen Linien verlaufen würde. Aber natürlich gibt es auch andere Gründe für Umwege, zum Beispiel wenn wir im Widerspruch zu Gottes Willen leben, also in einem oder mehreren Bereichen in unserem Leben gewohnheitsmäßig in Ungehorsam leben. Das müssen wir erkennen und unterscheiden können. Wir wollen die Gaben und Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, nutzen, um ihm zu dienen. Sind wir bereit, als Christ erkannt zu werden? Nehmen wir uns die Zeit für einen Dienst, der zu unserem Temperament und zu unseren Gaben passt? Natürlich kann uns auch die größte Mühe, ein gottgefälliges Leben zu führen, niemals vor Gott gerecht machen. Doch können wir insbesondere im Leiden ein Zeugnis sein und zeigen, dass wir wirklich ein adoptiertes Kind Gottes sind, das aus Gnade gerettet und jetzt vollständig von Gott akzeptiert ist. Schließen möchte ich mit den Worten, die Paulus an die Korinther schreibt im 2. Korintherbrief, 1, die Verse 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.